Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Radio Attikan Podcasts. Mein Name ist Eva.
Ich bin Nico.
Und ich bin Balazs. Ich war in Wien unterwegs und da sind mir zwei Plakate aufgefallen von der Wirtschaftskammer mit dem Text DienstleisterInnen mit Gespür. Gespür müsste eigentlich für Gespür, also Gefühl, ist der Ausdruck dafür, dass diese Leute irgendwie besonders einfühlsam und besonders kundenorientiert sein sollen. Und die Plakate machen Werbung für Esoterik. In Österreich nennt man diesen Bereich Energetik. Und er teilt sich in zwei Bereiche auf, Humanenergetik und Raumenergetik. Humanenergetik soll dazu da sein, dass es Menschen besser geht. Überschneidungen mit Gesundheitsdienstleistungen gibt es natürlich, nur nicht offiziell. Heilung darf ja nicht angeboten oder angepriesen werden. Raumenergetik ist Schmarrn wie Erdstrahlen, Geomantie und ähnliche erfundene Dinge. Und in Österreich sind das ganz normale Berufe, mit denen man sich selbstständig machen kann. Und dann ist man Mitglied in der Wirtschaftskammer, in der entsprechenden Sparte oder Fachgruppe. Vor einigen Jahren gab es ja einen Skandal in Wien. Da wurde das Krankenhaus Nord gebaut und damals wurden 80.000 Euro aus öffentlichen Geldern für einen sogenannten Energieschutzring ausgegeben. Also dieser Energieschutzring wurde von so einem Energetiker errichtet, angeblich. Und das hat die SteuerzahlerInnen nur 80.000 Euro gekostet. Das hat natürlich ganz viel Staub aufgewirbelt, aber es hat sich seither nichts geändert. Diese Sparte in der Wirtschaftskammer geht es nach wie vor und das sind weiterhin sozusagen normale Berufe. Ich wollte mich ein bisschen über diese Bereiche Humanenergetik und Raumenergetik informieren und habe bei der Wirtschaftskammer nach AnbieterInnen gesucht. Das Gendern eigentlich recht relevant. Der Bereich wird nämlich großteils von Frauen angeboten. Und sehr häufig sind sie zwar in der Liste der Wirtschaftskammer, haben aber keinerlei Kontaktinformationen dort. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie glauben, an Kundschaft zu kommen. Wahrscheinlich mehr über persönliche Verbindungen, Veranstaltungen.
Ja, die finden dich wahrscheinlich. Also du brauchst gar nichts tun. Die spüren, dass du Kontakt aufnehmen willst und dann machen sie das mit ihren Wünschelrouten wahrscheinlich.
Das erklärt es natürlich, ja. Ich, Skeptiker, musste natürlich auf die zurückgreifen, die eine E-Mail-Adresse haben und habe sie mit meinem alter Ego angeschrieben. Natürlich mit Grüß Gott begonnen, damit sie mich besser einordnen können als Leitkulturösterreicherin. Oh. Das waren in meinem Leben die ersten E-Mails, die ich mit Grüß Gott begonnen habe.
Ich glaube, das habe ich, naja, vielleicht habe ich das zu Halloween mal gemacht, um andere zu erschrecken.
Ja. Ich oute mich, ich habe noch nie damit begonnen.
Ja. Oh je, ja. Das muss nachholen.
Oh ja. Ich passe nicht in die Leitkultur.
Ja, also ja. Diejenigen, die mit Energetik ausgewiesen werden, habe ich um Auskunft gebeten, wie ich mein Haus am besten mit Solarpanelen und einem Energiespeicher ausstatten kann, in der naiven Annahme, dass Energetik diesen Bereich abdeckt. Jene, die auf Raumenergetik spezialisiert sind, habe ich nach einer Idee in der Signalgruppe angefragt, ob sie die Erdstrahlen im Haus messen könnten, weil der WLAN-Empfang in einem Zimmer so schlecht ist.
Großartig.
Also ich hatte viel Spaß.
Ich bin auf die Antworten gespannt.
Bei den HumanenergetikerInnen kam für die Ausstattung mit der Sonnenenergie leider gar nichts zurück. Mehrere angeschrieben und nichts zurückbekommen. Die lesen ihre E-Mails vielleicht gar nicht oder haben genug Kundschaft. Oder die Anfrage war ihnen zu blöd, ist nicht auszuschließen. Bei Raumenergie hatte ich aber zwei Antworten. Ein Mann, der laut seiner Homepage ausschließlich mit überprüfbaren Methoden arbeitet und eine Frau, die das über die Entfernung energetisch machen kann, also nicht einmal vorbeikommen muss. Also einer, der mit überprüfbaren Methoden etwas messen will, was gar nicht messbar ist, und einer, die einfach nur telefonieren will und dann einfach behauptet, dass die das eh geprüft und gemacht hat und die Rechnung schickt.
Fantastisch.
So kann man auch zu Geld kommen.
Sie wollten beide gleich telefonieren oder zoomen. Dafür war ich nicht bereit. So kann ich die naive Österreicherin doch nicht spielen. Also habe ich ihm geschrieben, dass ich zuerst die energetische Raumreinigung über die Entfernung ausprobiere und ihr, dass ich lieber zuerst die Vorortmessung in Anspruch nehme.
Wollten sie dich gar nicht überreden?
Nein, sie haben es dabei belassen. Mhm. Aber ich habe die Kontaktdaten. Also wenn jemand in der Attican-Community Interesse an einer Raumreinigung für besseren WLAN-Empfang hat, bitte einfach anfragen. Ich gebe die Daten gerne weiter.
Hast du einen Kostenvoranschlag auch bekommen?
Ich habe nicht gefragt, aber typischerweise schauen solche Leute im Gespräch, was sie aus ihrem Opfer herausholen können und geben nicht gleich einen Kostenvoranschlag.
Ja, genau.
Aber 80.000 hätte es wahrscheinlich nicht gekostet. Es ist ja kein Krankenhaus und kein öffentliches Geld. Eine Humanenergetikerin hat es mir auch ohne Antwort besonders angetan. Nenne sie hier nicht, das spielt keine Rolle. Aber ich verlinke ihre Webseite in den Shownotes. Sie hat eine umfangreiche Online-Präsenz. Ihr System der Numerologie basiert auf dem 12er-System. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, dass bis 2013 das 10er-System gegolten hätte, indem es den Menschen darum ging, mehr zu verdienen und erfolgreicher zu sein als andere. Aber seither ist das 12er-System anwendbar. Das ist nämlich die Numerologie des neuen Menschen. Ich habe schon immer vermutet, dass der nächste Durchbruch in der Philosophie der Menschheit aus der Nähe von Krems in Niederösterreich kommen wird. Und das hat sich jetzt bestätigt.
Aber hat das was mit dem Jahr 2012 zu tun? Woher kommt das 12er-System?
Das ist eine bahnbrechende Erkenntnis, die einfach im Jahr 2013 gekommen ist. Auf Basis der Zahl 12 könne man mit einem offenen Herzen leben und in Liebe, Mitgefühl und Frieden mit allen anderen, wenn man das will.
Klingt nach Herzchirurgie, aber gut, ja.
Dann ist das neue System besser, weil es gab ja 12 Apostel und die EU-Fahne hat auch 12 Sterne. Erklärt sie in ihrem Video.
Okay.
Die Erklärung
ja.
Ist schon logisch.
Ja, klar, das stimmt.
In ihrem Webshop hat diese Expertin für Naturwesen, Erdheilung und Numerologie sehr gute Angebote für bewusste Menschen, zum Beispiel ein Berechnungsprogramm für Numerologie, basierend auf dem 12er-System. Generell, wenn man von 10 Produkten auf 12 geht, steigert das auch den Umsatz.
20% besser, könnte man auch sagen.
Das Berechnungsprogramm kostet 25 Euro, hat hier anscheinend jemand programmiert und ich habe es anhand der Screenshots kurz analysiert. Die Zahlen werden basierend auf der Position im Alphabet und dann mit Modulo 8, also nicht 12, zugeordnet. Also da geht es um den Rest beim Teilen von zwei Zahlen, wer sich noch an die Schulmathematik erinnert. Es gibt allerdings einzelne Ausnahmen, weil bei der Modulo-Berechnung dann auch mal 0 rauskommt und in antiken Zahlensystemen gab es ja keine 0. Das ist im Alphabet im 8er System zuerst beim H der Fall. Dem H wurde die 5 zugeordnet, so wie es aussieht, komplett willkürlich. Danach geht es nämlich wieder weiter, nur um 1 verschoben. So bekommt man dann Zahlen für jeden Buchstaben, die jeweils paarweise addiert werden. Damit hat man dann eine Zahlenreihe mit einem Glied weniger. Das macht man dann immer wieder, bis die Zahlenreihe nur mehr ein Element hat, also bis zur letzten Zahl. Aber es wird nicht normal addiert, sondern nur die Ziffernsumme. Aus 10 und 6 wird so zum Beispiel 7, weil die 10 1 und 0 enthält. Also ein komplett willkürliches, frei erfundenes System. Und addiert wird ja schon im 10er-System.
Ah ja, doch.
Komplett albern und willkürlich. Was macht man jetzt mit dieser Zahl zwischen 1 und 12? Man kann sie zum Beispiel in ein Numerogramm einsetzen, auch erhältlich von der Expertin für Naturwesen.
Fantastisch.
Auf ihrer Homepage verkauft sie auch Naturwesen-Essenzen, die mit einer Zahl von 1 bis 12 versehen sind. Sie hat also offensichtlich 2013 erkannt, dass sie ihre Produktpalette von 10 auf 12 Produkte erweitern kann, indem sie ein neues Zeitalter für die Menschheit ausruft. Die Essenzen kosten nur 33 Euro in der 100 ml Sprayflasche oder 24 Euro in der 30 ml Pipettenflasche.
Wow, das ist teurer als Benzin, aber vieles ist teurer als Benzin.
Ja, aber vielleicht billiger als die Tempatronen.
Ja, immerhin.
Wenn man sich jetzt denkt, boah, das ist teuer, gibt es auch eine Lösung. Diese 2x12 Produkte kann man nämlich insgesamt für nur 550 Euro bekommen. Eine echte Okkasion, wenn man sie vergleicht mit dem Originalpreis.
Ein Schnäppchen.
Einzeln würden sie nämlich 684 Euro kosten. Da erspart man sich also echt viel. Es gibt aber auch kleine Sets, wie das Space Cleaning Set, bestehend aus Sylphen, Tanzende Nymphe und Feuersalamander. Es sind Essenzen. Man würde also erwarten, dass sie zum Beispiel aus einer tanzenden Nymphe extrahiert sind.
Ja, mindestens, ja.
Auf der Homepage wird nicht erklärt, wie die Methode lautet und ob es der Nymphe nachher noch gut geht. Jedenfalls kann man mit dem Space Cleaning Set Räume von störenden Energien und auch spukenden Geistern befreien. Also wenn man das anwendet, spuken garantiert keine Geister mehr im Raum. Das ist im Urlaub zum Beispiel wichtig. Das kennt man ja. Man kommt im Airbnb an und denkt sich als erstes, wer hat da was gedacht und wir stritten und was alles gemacht.
Er spukt, ja.
Aber mit nur 90 Euro für dieses Set kann man dieses Problem ein für alle Mal beheben.
Ja, bei ruhiger Schlaf ist das auch wirklich wert. Also das Mindeste, ja.
Also auch wenn die Dame mir keine Solarpaneele installieren kann, vielleicht werde ich irgendwann ihren tröstenden Baumgeist-Spray kaufen oder ein Seminar bei ihr besuchen. Sie hat viele interessante Angebote. Sie kann zum Beispiel einen Oktaeder aktivieren, wenn ich das mal brauche, oder Kontakt zu Naturwesen herstellen. Ich würde sagen, ich bin gerade in Kontakt mit Naturwesen, nämlich euch, aber vielleicht kann sie das bei einem Ausflug zu den bosnischen Pyramiden besser.
Was? Bosnische Pyramiden?
Bosnische Pyramiden? Kennst du das nicht?
Die kenne ich nicht, nein.
Es gibt in Bosnien einen Berg, der aus einer bestimmten Perspektive etwas eckig aussieht. Und das hat ein Bosnier, der aber in Amerika lebt, entdeckt und gemeint, das ist 10.000 Jahre alt, aus einer damaligen Hochkultur, natürlich in Bosnien, und größer und älter als die ägyptischen Pyramiden. Mhm. Sollen also alle kommen. Er hat natürlich touristische Angebote in der Gegend geschaffen und ermöglicht damit sicherlich ganz uneigennützig, dass alle kommen und sich mit dieser Weisheit bereichern. Diese bosnischen Pyramiden sind also in der Esoterik-Szene schon recht bekannt und auch unsere neue Podcast-Freundin mit den Naturwesen-Essenzen glaubt an sie.
Ja, das ist ja fantastisch. Also toll. Ja. Das nächste Mal, wenn ich in Bosnien bin, reise ich nicht ohne Naturwesen-Essenzen und übernachte in der Nähe der Pyramiden.
Aber bitte vergiss den Aluhut nicht. Ja,
der ist ganz wichtig. Ja, der reflektiert die Sonne ganz gut, höre ich.
Ja. Ja, das wäre dann die Solaranlage fürs Haus von Balasch.
Jetzt sollte ich mir auch das Space Cleaning Set kaufen für 90 Euro. Das hilft vielleicht für besseren WLAN-Empfang und gegen Erdstrahlen.
Ja, bin überzeugt.
Oder es löscht die WLAN-Strahlen aus und dann hast du überhaupt kein WLAN mehr.
Ja, das ist das Problem. WLAN-Strahlen sind ja böse. Vielleicht muss ich mir dann doch den Raumenergetiker mit den überprüfbaren Methoden holen. Ja, das ist unsere Wirtschaftskammer. Wir haben ja damals beim Treffen gescherzt, dass die Esoterik auch eine gemeinsame Vertretung hat wie Religionsgemeinschaften. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Wirtschaftskammer für meinen Bereich auf Plakaten geworben hätte. Euch geht das vermutlich ähnlich. Aber die schönen Plakate für Raumesoterik wurden aus unseren Beiträgen bezahlt.
Das ist richtig, ja. Also du hast wohl recht, andere Branchen sind da nicht so wahrnehmbar wie die.
Das stimmt leider, ja. Ja gut, aber jetzt wissen wir wenigstens, wofür unsere Beiträge verwendet werden. Ist ja auch nicht schlecht, weil bisher wusste ich nicht, wozu ich überhaupt Kammerumlage bezahle.
Es ist die Frage, wäre es besser, wenn dieses Gewerbe komplett außerhalb einer Organisation wäre? Vielleicht hat die Sparta ja auch aus ihren Mitgliedsbeiträgen die Plakate bezahlt, aber das ist halt alles intransparent. Und wir sind verpflichtend Teil der Organisation, die Werbung für Esoterik macht.
Ja, die Frage ist, inwieweit so etwas als Betrug, gewerbsmäßiger Betrug eigentlich gilt oder gelten muss. Weil letztendlich, wir leben zwar in einer sehr liberalen Demokratie, in der es, die haben wir mit Fug und Recht, na ohne Fug, aber mit Recht Unsinn verkaufen darf und anbieten darf, in inhaltlicher Form, in ganz vielen Formaten, aber Betrug ist trotzdem nicht erlaubt. Und ich denke, vieles davon hat schon den Charakter des vorsätzlichen Betrugs. Ist halt tatsächlich wahrscheinlich sehr schwer nachzuweisen, weil die Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit alleine wahrscheinlich nicht als Kriterium ausreicht, sondern es müsste schon der Vorsatz irgendwie auch da rein verpackt werden.
Ja, also wenn ich die technischen Fähigkeiten hätte, diesen Menschen dabei zu erwischen, wie er mit seinen Geräten falsche Messungen produziert, wenn ich mir die Geräte erklären lassen könnte und vor Ort spontan physikalisch feststellen könnte, was da ein Betrug ist.
Ja, aber ich bin sicher, dass man jede einzelne Person auffliegen lassen kann, wenn man genügend Ressourcen investiert. Da bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, ob die Kategorie in ihrer Gesamtheit nicht auch anfechtbar ist. Also kann man natürlich, ich meine, die Wirtschaftskammer ist in dem Sinn kein staatliches Organ, sondern wird nur mit verpflichtenden Beiträgen finanziert. Es wäre also im Sinn der beitragszahlenden Unternehmen, das aufzulösen, wie sehr die Zweckwidmung oder wie sehr von einer beitragszahlenden Kategorie etwas in eine andere überschwappt, kann ich nicht sagen. Also so wie du richtig sagst, wenn die Kampagne tatsächlich nur aus den Beiträgen derer, die das auch praktizieren, bezahlt wird, dann geht es uns vielleicht auch gar nichts an. Aber ja, mir fehlt die Energetik oder die Energie, in der Wirtschaftskammer genau nachzuschauen. Aber es wäre richtig spannend, das einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ja, und eigentlich will man nicht mit solchen Leuten in einem Verband sein, aber wir haben nun mal die Pflichtmitgliedschaft.
Ja, das stimmt leider.
Das nächste Thema: Im katholischen Wochenblatt Der Sonntag hat eine Polizistin gemeint, die 10 Gebote seien besser als jedes Strafgesetzbuch. Konkret war die Interviewfrage, wie kann jeder und jede Einzelne dazu beitragen, dass Gewalt und Kriminalität reduziert werden und wie kann die Polizei dabei Maßnahmen der Unterstützung setzen und gewähren. Das war also die Frage und das Blatt hat die Kärntner Polizeidirektorin Dr. Michaela Kohl-Weiß interviewt. Und ihre Antwort war, sich an die 10 Gebote halten. Das ist für mich das beste Strafgesetzbuch. Und manchmal mehr nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu leben. Also sie, die Polizeidirektorin von ganz Kärnten, studierte Juristin, meint, die 10 Gebote seien besser als das beste säkulare Strafgesetzbuch.
Das ist wirklich ein spannender Ansatz. Ja?
Sehr spannend. Ja, vor allem, wenn man sie fragt, wie sie die ersten 3 Gebote sanktionieren will.
Genau.
Nicht? Man darf nur einen Gott haben, keinen anderen, und man muss den Sabbat ehren und so. Wie will sie das sanktionieren? Weiß man das?
Ich komme auf 4 Grundrechtsverletzungen in den 10 Geboten mindestens.
Ich
habe beim Artikel mal einen Artikel geschrieben, die 10 Gebote aus säkularer Sicht.
4? So viele?
Ja, ja.
So wenig.
Lügen, töten, was noch?
Die Religionsfreiheit ist gleich am Anfang.
Mhm. Ja.
Genau.
Freiheit der Meinungsäußerung, Freiheit der Gedanken, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Den Artikel werde ich verlinken. Das ist jetzt keine einfache Streifenpolizistin. Sie hat in Graz Jus studiert, hatte einen Magister und einen Doktorabschluss. Ich erinnere mich an meine Sponsion an der Uni Wien. Da habe ich unter anderem geschworen, dass ich die Erkenntnisse aus meinem Studium weiter anwenden und über die Uni keine Schande bringen werde. Und wenn jetzt eine Juristin nicht erkennt, dass sie eine Liste mit Grundrechtsverletzungen über demokratisch beschlossene Strafgesetzbücher stellt, dann verstößt sie damit mindestens gegen ihr Versprechen bei der Sponsion. Und das mag ihr Privatvergnügen sein, aber ich würde sagen, dass ihr das die bisher 2. offizielle Rücktrittsaufforderung des Radio Vatikan Podcasts einbringt, die ich hiermit ausspreche.
Ausgezeichnet, ja. Ja, wir sollten ihr das zukommen lassen, auf jeden Fall.
Willst du dich wirklich mit der Polizeidirektorin anlegen?
Ah, die ist weit weg in Kärnten. Ich bin nicht in ihrer Jurisdiktion, kann man in dem Fall nicht sagen. Aber ich falle unter ein anderes Kommissariat, glaube ich.
Aber falls jemand zuhört, der oder die sie kennt, bitte weitergeben. Die erste Rücktrittsaufforderung, die wir ausgesprochen haben, hat der ja bisher keine Konsequenzen, aber vielleicht löst sich das im Herbst, wenn bei der Nationalratswahl die ÖVP die Hälfte oder mehr von ihren Parlamentssitzen einbüßt. Vielleicht wird die Menschenrechtssprecherin es dann nicht mehr ins Parlament schaffen, dann ist das auch erledigt.
Ja, die ÖVP kommt gut ohne Menschenrechte auch aus, meinst du? Oder es wird vielleicht eine andere Person diese Rolle ausfüllen oder versuchen auszufüllen.
Eine große Priorität haben Menschenrechte für die ÖVP nicht gehabt in den letzten Jahren. In Norwegen hat das Höchstgericht in einer Entscheidung bestätigt, dass den Zeugen Jehovas ihre Anerkennung als Religionsgemeinschaft und damit die staatliche Förderung entzogen wird. Norwegen ist zum Beispiel dank staatlicher Ölförderung ein reiches Land, deswegen bekommen dort alle anerkannten Religionsgemeinschaften staatliche Zahlungen. Die größte Kirche, die evangelische, ist nominell noch Staatskirche, aber alle Religionsgemeinschaften, die sich um die Anerkennung bemühen und genügend Mitglieder haben und die Gesetze einhalten und auch die Religionsfreiheit anerkennen, also zum Beispiel Austritt und Übertritt erlauben, die können diese Mittel bekommen. Das kann man gut oder schlecht finden. Es ist das Geld der NorwegerInnen und das ist das System, das sie gewählt haben. Und dieses Geld ist jetzt den Zeugen Jehovas weggenommen worden, über 10 Millionen Euro im Jahr. Das ist für sie jetzt natürlich bitter. Deswegen haben sie sich bis zum Höchstgericht durchgeklagt, aber in jeder Instanz verloren. Der Grund war eben, dass sie die negative Religionsfreiheit nicht akzeptieren und jene, die sich von der Religion abwenden, dafür bestrafen. Ihre Bestrafung ist das Meiden, auch Ächtung genannt, also der Kontaktabbruch auch innerhalb der Familie. Die Zeugen Jehovas halten die Mitglieder dazu an, möglichst nur innerhalb der Religionsgemeinschaft Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Also wer nicht mehr glaubt oder wegen des religiösen Terrors, der dort herrscht, aussteigen will, verliert auf einen Schlag die Familiengemeinschaft und den FreundInnenkreis. Das überlegt man sich zweimal. Ich habe wirklich großen Respekt vor denjenigen, die es trotzdem schaffen, da auszusteigen. Diese Praxis ist ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte. Das hat das norwegische Amt für die Anerkennung der Religionsgemeinschaften festgestellt. Zeugen haben geklagt und jetzt hat das Höchstgericht bestätigt, dass die Aberkennung rechtens war. Jetzt ist natürlich interessant, dass auch in Österreich im Gesetz steht, dass die Religionsgesellschaften die Gesetze beachten und die Grundrechte gewährleisten müssen. Also sollte aus meiner Sicht das Kultusamt im Bundeskanzleramt, das für die Anerkennungen zuständig ist, da tätig werden. Es gibt den häufigen Einwand, dass das nur Einzelfälle seien, dass da irgendwie einzelne Familienmitglieder nur überreagieren und dass da kein System dahinter stünde. Und dem würde ich jetzt diesen dokumentierten Weg durch die Instanzen, der ja zu dieser eindeutigen Bestätigung der Praxis geführt hat, entgegensetzen. Und es gibt auch eine aktuelle Studie für die Schweiz, Deutschland und Österreich, in der diese Praxis und andere Verfehlungen der Zeugen Jehovas dokumentiert sind. Im Feuer sind auch offizielle Videos der Zeugen Jehovas aus der Zentrale in den USA aufgetaucht, die dann sehr schnell offline genommen wurden, nachdem man begann, sie öffentlich zu diskutieren. Eines der Videos zeigt eine Mutter, die darüber nachdenkt, dass es ihr sehr schwer fallen wird, ihre Tochter zu meiden, wenn sie aussteigt. Aber letztlich sei es zu ihrem Besten, das ist das Fazit in diesem Video. Diese Praxis ist also öffentlich dokumentiert und wirklich eine Vorgabe von oben. Sie achten nur normalerweise besser darauf, dass solche Materialien nicht öffentlich auftauchen und eben nur intern, möglichst nur mündlich weitergegeben werden. Die Zeugen Jehovas sind international streng hierarchisch organisiert und sie geben ihre Doktrinen an die Länderkirchen weiter und AussteigerInnen berichten in vielen Ländern über diese Praxis. Das Kultusamt ist wirklich am Zug. Wenn wir schon das Gesetz haben, sollten wir es auch exekutieren.
Ja, gut, das ist natürlich, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll dabei. Also ich meine, es ist prinzipiell einmal interessant, dass Norwegen Regeln aufstellt und diese Regeln auch einhält. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass auch viele andere Religionsgesellschaften in Norwegen diese Regeln nicht einhalten. Es ist vielleicht nicht so systematisch und nicht so evident wie bei den Zeugen Jehovas, aber es gibt sicher einiges andere auch zu finden. Die jetzt mal umgelegt auf Österreich. In Österreich haben wir ein Regelwerk, das alles andere als konsistent ist für die Religionsgesellschaften. Beginnt schon einmal damit, dass wir verschiedene Stufen in dieser Anerkennung haben. Also wir haben eben das Konkordat, das einen völkerrechtlichen Vertrag darstellt, eben auf die katholische Kirche alleine bezogen. Dann gibt es eben Religionsgesetze, das Protestantengesetz, Israelitengesetz oder Islamgesetz. Und dann gibt es Bekenntnisgemeinschaften, die eben nicht gesetzlich anerkannt sind. Für die gesetzliche Anerkennung und die Bekenntnisgemeinschaften gibt es eigentlich formale Hürden, nämlich die Anzahl der Mitglieder in diesen Gesellschaften sowie bestimmte Bestehensdauer und so weiter. Und genau genommen gibt es gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften, die nicht einmal über ausreichend viele Mitglieder verfügen, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. Also genau genommen müsste man diese Anerkennungen dann, wenn die Formalkriterien nicht mehr passen, rückabgewickelt werden. Also es werden schon allein in dem Fall durchs Gesetz Ausnahmen geschaffen. Und beim Bekenntnisgemeinschaftengesetz wissen wir auch, dass es sehr willkürlich passiert, wie zwischen Religion und Weltanschauung unterschieden wird und wer und was anerkannt wird und was nicht. Und dass sich alle miteinander, alle diese Religionsgesellschaften an das eine oder andere Gesetz nicht halten oder über den Umweg der Religionsfreiheit sich Ausnahmen schaffen, davon ist auch auszugehen. Man muss nur genau genug hinschauen. Und das passiert halt einfach überhaupt nicht.
Etliche Religionsgesellschaften sind unter der Grenze für die Neuanerkennung. Die Regel ist, dass es 0,2% der österreichischen Bevölkerung sein müssen, derzeit also etwa 18.000 Leute. Viele bestehende anerkannte Gemeinschaften erreichen diese Grenze gar nicht.
Weißt du, wie viele Zeugen Jehovas es in Österreich gibt?
Die sagen etwas über 20.000. Aha. Das ist knapp, aber nicht unglaubwürdig knapp über der Grenze für die Anerkennung. Sind natürlich Eigenangaben. Wir müssen sie glauben oder auch nicht, weil es ja keine staatliche Erfassung gibt. Auch die Freikirchen haben bei ihrer Anerkennung eine Zahl von knapp über 18.000 genannt.
Yeah.
Das waren halt die Leute, die in ihre Gottesdienste gegangen sind. Sie haben aber nicht nachgefragt, ob die Leute vorher aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, was die Voraussetzung wäre eigentlich.
Ja, die Freikirchen sind auch ein Bündel an Religionsgesellschaften eben. Also gar nicht für sich genommen, eigenständig.
Genau. Ich habe auch von einer Pfingstkirchlerin gehört, dass sie bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Evangelikalen nicht so deutlich darauf hinweisen, dass sie weibliche Pastorinnen haben, weil das für manche Gruppen eben inakzeptabel ist. Und das ist nominell eine gemeinsame Religionsgesellschaft. Das System ist konfus, willkürlich, sehr offen für christliche Gemeinschaften, auch wenn bei der Anmeldung getrickst wird, und sehr schwierig für andere Religionen. Wie du schon erwähnt hast, gibt es verschiedene Formen der Anerkennung. Ein Bekannter von mir hat sich mal ans Kultusamt gewandt, sogar einen Rechtsanwalt hinzugezogen, um der katholischen Kirche wegen der verhetzenden Äußerungen des Papstes gegen homosexuelle Menschen die Anerkennung zu entziehen. Die Antwort war jedoch, dass die römisch-katholische Kirche historisch anerkannt sei und deswegen das Gesetz mit der Aberkennung für sie gar nicht anwendbar wäre.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, man kann natürlich in der Schwere der Verfehlungen natürlich auch arbeiten. Und ich denke, es wäre zumindest geholfen, wenn manche Anerkennungen aus jüngerer Zeit überdacht werden. Also ich denke da insbesondere an die russisch-orthodoxe Kirche, die eben sehr, sehr stark mit der russischen Politik auch verbunden ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt eine willkürliche politische Einschätzung, dass man damit nicht einverstanden ist, die mit der Religion nichts zu tun haben soll. Aber da würde ich auch gern die Republik selbst in der Konsistenz ihrer Handlungen hinterfragen. Ich kann nicht gleichzeitig gegen Russland Sanktionen beschließen und dann eine Kirche, die eigentlich integraler Bestandteil des russischen Staatswesens ist, bis in die höchste Politik, bis zu Putin selbst hinein, dann einfach in diesem anerkannten Status belassen. Und Gleiches kann man eigentlich mit vielen anderen Religionsgesellschaften auch durchexerzieren. Also insbesondere auch mit diesem Sammelbecken IGGÖ, in dem alle möglichen islamischen Strömungen vereint sind. Auch da gehört eigentlich ja unterschieden, welche davon als Glaubensgemeinschaften anerkannt sind oder nicht. Jetzt haben wir natürlich das Problem beim Islam, dass er nicht in dieser strengen Form nach einzelnen Denominationen oder Konfessionen getrennt besonders strukturiert wäre. Aber dann ist das eben eine Aufgabenstellung, die man den Mitgliedern oder den Organisationen auch überbinden muss. Weil wenn diese Abgrenzungen nicht passieren, dann ist von außen außen einfach wahrnehmbar alles Islam. Also wenn ich eine Theokratie habe wie im Iran, die alle möglichen Drohnen und sonstige Dinge Richtung Israel schickt, dann muss ich mich schon fragen, ist der Islam, der dort gelehrt wird oder vertreten wird, ist der nicht auch in der IGGÖ abgebildet und können wir vertreten, dass so eine Organisation einen privilegierten Status genießt? Ich glaube nicht. Und eine Möglichkeit ist eben, das aufzutrennen in verschiedene kleinere Religionsgesellschaften, wenn es schon unbedingt sein muss, dass sie anerkannt werden oder wenn sie dazu nicht bereit sind, das eben gesamthaft aufzulösen wieder. Dann gibt es eben kein Islamgesetz mehr. Und das kann man jetzt, ich habe jetzt nicht den Islam, weil er besonders schlecht ist, hervorgehoben, sondern weil es eben besonders nah zurückliegende Ereignisse gibt. Kann man in Wirklichkeit wissen, wir würden gern gar keine Religionsgesetze haben, aber wenn es schon welche gibt, dann sollen sie erstens einmal liberaler sein und auch für kleinere Gemeinschaften, so wie in Norwegen, zugänglich sein. Also dann reicht mitunter auch die Selbstdeklaration. Es nimmt ja auch niemand dadurch Schaden. Es muss ja auch nicht sofort mit Subventionen verbunden sein. Dass Norwegen Subventionen auszahlt, ist nett von Norwegen und wahrscheinlich tatsächlich dem Ölreichtum zu verdanken. Aber in Österreich, eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft, bekommt prinzipiell einmal gar nichts, außer dass sie statt Verein sich religiöse Bekenntnisgemeinschaft nennen darf. Und wer dadurch Schaden nimmt, dass sich kleinere Bekenntnisgemeinschaften mit, was weiß ich, nur 250 Mitgliedern jetzt nicht religiöse Bekenntnisgemeinschaft nennen dürfen, das ist schon schwer zu hinterfragen. Also da liegt ganz viel im Argen, da ist ganz viel ungeordnet. Das Kultusamt, auch aus persönlicher Erfahrung, ist nichts anderes als ein Handlanger der katholischen Kirche. Und dementsprechend schlampig ist diese gesetzliche Struktur und sowohl im Aufbau als auch im Ablauf.
Ja, vor allem, weil ja auch dieses Kultusamt Weltanschauungsgemeinschaften überhaupt nicht anerkennt. Nur genau, Religionsgemeinschaften, ja, die irgendeinen transzendenten Überbau haben.
Genau.
Wobei man da sagen könnte, da exekutieren sie nur die Gesetze und die Gesetze sind falsch.
Kann man durchaus der Meinung sein. Ja. Ja.
Ja. Aber es ist ja nicht nur. Ja, es sind ja nicht nur, ich sage mal, die politisch, also Religionsgemeinschaften, die politisch fragwürdig sind, sondern Religionsgemeinschaften, die auch gegen Menschenrechte verstoßen. Und da sei nur genannt das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit.
Genau. Es gibt eine merkbare Schlagseite fürs Christentum. Es brauchen nur einige hundert Leute zu deklarieren, wir sind anderschristlich. Die bestehenden sind für uns nicht richtig und sie können sich schon eintragen lassen. Auf der anderen Seite, bei den nichtchristlichen Religionen, wissen die Leute normalerweise, welcher Strömung sie angehören. Da müsste man ihnen nicht etwas aufzwingen, man könnte sie einfach fragen.
Ja, das weiß ich schon. Also sowas nicht gemeint, sorry. Ja.
Objektivierbar wäre zum Beispiel eine Regel, wenn im Ausland im Vorjahr Konflikte mit Todesfolge zwischen den Strömungen stattfanden, dann könnte man vielleicht akzeptieren, dass es unterschiedliche Gruppen sind.
Für Außenstehende ist es schwierig. Na, für Muslime selbst ist es sicher kein Problem, sich selbst zuzuordnen. Aber ich meine rein für die Außenstehenden. Ja. Ich meine, es haben vielleicht alle von Schiiten und Sunniten gehört und dann gibt's Wahhabismus und Salafismus und alles Mögliche. Und die Durchschnittsbürgerin kann da keine genauen Zuordnungen treffen, auch nicht, welche Länder mehrheitlich von welchen Strömungen regiert oder bestimmt werden. Also ich meine, da scheitern die allermeisten daran, da bin ich mir sicher. Aber diese Klarheit gehört eigentlich schon hergestellt.
Ja, aber wir können von außen auch nicht so einfach eine orthodoxe Kirche von den fünf anderen unterscheiden.
Absolut überhaupt nicht. Aber im Bereich des Christentums haben wir eben verschiedene Konfessionen, die eben jede für sich anerkannt sind. Und im Islam geht alles in der IGGÖ auf. Alles. Nämlich wirklich alles.
Das ist halt politisch gewollt. Vielleicht könnte man den gordischen Knoten so auflösen, dass der Staat sich aus dem Bereich ganz zurückzieht. Es gibt einfach keine öffentlichen Anerkennungen mehr. Die Leute organisieren sich in Vereinen und üben ihre Religion aus, finanzieren es selbst fertig. Mit diesem derzeitigen Status der Körperschaft öffentlicher Rechts ist es auch so. Das wurde für die Bedürfnisse einer ehemaligen Staatskirche so ausgedacht. Und das passt für eine Organisation mit hunderttausenden Mitgliedern. Im freikirchlichen Bereich ist es aber so, in kleinen Orten sind das vielleicht Gruppen mit 30, 40 Mitgliedern und jede solche Gruppe ist eine Körperschaft öffentlicher Rechts. Also etwas Ähnliches wie ein Verein, nur ohne die Transparenzpflichten und die anderen Auflagen, die Vereine haben. Sie müssen keine Mitgliederversammlungen abhalten, müssen sich nicht an irgendwelche Statuten halten und so weiter. Seit der Anerkennung sind sie einfach steuerfrei agierende Gruppen, die keinerlei Transparenz oder Demokratie oder andere Pflichten von Vereinen haben. Und das finde ich ein bisschen zu wenig.
Ja, es ist eigentlich ist das ganze System ja darauf aufgebaut, dass es eben kooperativ ist und dass Religionsgesellschaften darüber auch kontrolliert werden sollen. Natürlich findet das nur sehr eingeschränkt statt.
Und sich selbst kontrollieren, weil ja die Grundannahme ist, dass Religionsgemeinschaften positiv für die Gesellschaft sind. Was man bei den Zeugen Jehovas nun wirklich nicht bejahen kann.
Ja, ich meine, eine Sache sollte man da schon vielleicht noch anfügen, wo Norwegen in dem Sinn mit gutem Beispiel vorangegangen ist, die uns natürlich auch wahnsinnig macht. Gerade die katholische Kirche, aber auch die evangelische, wie wir wissen, hat sich ja im Bereich sexueller Missbrauch hervorgetan in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Also dadurch, dass diese Fälle überhaupt erst einmal bekannt geworden sind. Aber trotzdem betreiben diese Institutionen Kindergärten. Jetzt sind klarerweise nicht dieselben Menschen dort am Werk und das soll auch nicht bedeuten, dass ich damit den Menschen, die in den Kindergärten arbeiten, irgendetwas unterstellen will. Aber es wäre rein prinzipiell und symbolisch, glaube ich, angemessen, dass Kinder nicht mehr in der Obhut einer katholischen Kirche sind und sie auch dementsprechend zumindest von diesen Rechten, solche Einrichtungen betreiben zu dürfen, entbunden werden. Also das sehe ich überhaupt nicht ein.
Vielleicht erledigt sich das mit der Zeit von selber. Wenn die katholischen und evangelischen Austritte so weitergehen, werden diese Kirchen irgendwann keine Ressourcen mehr haben für solche Betätigungsfelder, die nicht ihr Kerngeschäft sind. Und gehen zum Beispiel aus dem Bildungsbereich raus. Und das ist ja das, was wir wollen. Das ist Säkularisierung.
Genau.
Aber ich fürchte, dass sie das nicht tun werden, aus dem einfachen Grund, weil sie wissen, dass alles diese karitativen und auch eben Kindergärten, Schulen und so, der einzige Punkt ist, wo die Menschen noch sagen, da hat die Kirche noch einen Sinn. Und wenn sie das aufgeben, sind sie wirklich komplett am Ende.
Sie werden es nur tun, wenn sie müssen. Es könnte aber in einzelnen Bereichen bald passieren. Deswegen auch mein Vorschlag mit dem Säkularisierungsfonds, dass man im Steuerwesen die Mittel, die früher wegen des Kirchenbeitrags von der Steuer abgesetzt wurden und dann nach dem Austritt beim Staat bleiben, einfach besonders deklariert. Daraus würde man einen Fonds speisen, das wäre Millionen im Jahr, der eben solche von den Kirchen aufgegebenen Einrichtungen übernimmt und in eine säkulare Trägerschaft überführt. Und das wäre dann eine Konsequenz, wie die Politik darauf reagieren kann, dass Menschen in solchen Ausmaßen aus den Kirchen aussteigen.
Ja, wäre eine gute Idee. Ja. Die Frage ist, ob es politisch gewollt ist.
Derzeit noch nicht, aber vielleicht irgendwann.
Ich würde sagen, mit diesem Stoßgebet, dass es irgendwann einmal so sein soll, können wir euch bis zur nächsten Episode nur alles Gute wünschen.
Damit entlassen wir euch bis zur nächsten Folge des Radio Vatikan Podcasts.
Bis bald.
Und adieu. Thank you.